Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Dr. Annika Thürock hier bei uns im Podcast. Sie ist Biologin und zertifizierte Hundetrainerin. Annika leitet den Customer Service bei Mera und ist in dem Feld der Ernährungsberatung tätig. Seit 2015 ist ihr Alltag Hundefutter. Heute nimmt sie uns mit in dieses Feld. Es wird unter anderem darum gehen, wie man eine Expertin auf diesem Gebiet wird, wie komplex das Thema Hundefutter im Jahr 2025 ist und um ganz viele Mythen rund um dieses Thema, die sicher jeder schon einmal gehört hat. Ich freue mich total auf unser Gespräch und sage hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Dr. Annika Thürock. Hi Annika.
Hi, guten Morgen.
Ich freue mich total, dass du hier bist und ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Ich glaube, das wird sehr informativ und sehr lustig.
Das hoffe ich auch. Ich freue mich auch. Lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
Hey, von Herzen gern. Nehmen wir alle, die uns zuhören, direkt mal mit. Wenn du magst, beschreib uns kurz, wer du bist, wo du herkommst und was dein beruflicher Alltag so mit sich bringt.
Ja, gerne. Also Annika Thürock ist mein Name. Ich bin 41 Jahre alt, komme ursprünglich von gar nicht so weit her, aus Kamp-Lintfort, wohne jetzt in Kevela hier am schönen Niederrhein, weil ich eben jetzt bei Mera arbeite und zwar als Ernährungsexpertin, Ernährungsphysiologin für Hunde und Katzen.
Crazy. Ich finde es so verrückt, wo wir im Jahr 2025 angekommen sind, dass wir Ernährungsberater für Hunde haben und Katzen oder generell für Tiere.
Absolut. Aber Hunde und Katzen im Speziellen sind einfach immer mehr zu einem Familienmitglied, zu einem echten Familienmitglied geworden. Partnerersatz, Kinderersatz und deswegen haben die einen so hohen Stellenwert, dass das durchaus seine Berechtigung hat und dass die Leute auch einfach das Bestmögliche für ihr Tier rausholen wollen, auch im Bereich Ernährung. Und deshalb ist es so wichtig, dass es auch Ernährungsphysiologen für Hunde und Katzen gibt.
Voll, verstehe ich. Profitiere ich ja selbst von und ist ja hier nichts anderes. Mir sind meine Hunde auch so wichtig, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass die besser essen als ich.
Kann ich nur bestätigen. Ist in den allermeisten Fällen sogar so.
Super spannend. Wie wird man ein Experte für Hunde- und Katzenfutter?
Ich bin von Haus aus Biologin. Ich habe in Münster studiert und bin da auch promoviert worden in Biowissenschaften und Biologie. Und habe da eigentlich erstmal was ganz anderes gemacht. Ich bin zwar immer schon Zoologin gewesen, also bin auf Tiere spezialisiert, aber im ganz, ganz kleinen Bereich eigentlich bin ich molekulare Zellbiologin. Habe mich in meiner Doktorarbeit mit der molekularbiologischen Entstehung von Alzheimer beschäftigt. Das heißt, da war noch gar nichts in Richtung Hund und Katze unterwegs. Aber ich habe nach meinem Studium und nach der Promotion habe ich einen Hund in mein Leben gelassen. Und dieser Hund war nicht ganz ohne. Also 2 Wochen, nachdem der bei uns eingezogen war, hat die sich sehr, sehr wohl gefühlt und hat sich Hobbys gesucht, hat uns die Wohnung auf den Kopf gestellt. Und da ist dann eine Hundetrainerin in mein Leben getreten, der eine Stelle bei Mera angeboten wurde. Und die hat aber gesagt, ja, wenn ich da eine volle Stelle übernehme bei Mera, dann kann ich kein Hundetraining mehr geben. Aber ich kenne eine Biologin, nehmt doch mal zu der Kontakt auf, die hätte da bestimmt Spaß dran. Und so ist es passiert. So bin ich zu Mera gekommen. Letzten Endes habe ich es meiner verstorbenen Hündin zu verdanken.
Ey, verrückt. Also erstmal müssen Grüße an die Uni Münster raus, denn da habe ich ja auch studiert. Wundervolle Uni, wundervolle Stadt. Ja. Ich liebe diesen Vibe, der in dieser Stadt herrscht. Deswegen liebe Grüße gehen raus. Ich Toll. Hatte eine wundervolle Zeit da und ich denke, du auch.
Ich hatte eine ganz krass gute Zeit da. 12 Jahre lang Münster, super, tolle Heimat, ja.
Ey, Münster im Herzen und da geht nichts drüber. So. muss auch mal sein. Cooler Einstieg bei Mera. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt hat Hundefutter in deinem Leben eigentlich keine Rolle gespielt.
Das stimmt, nein.
Und heute macht es deinen beruflichen Alltag aus.
heute macht es nicht nur meinen beruflichen Alltag aus, es dreht sich bei mir alles ums Thema Hund. Ich bin dann im Laufe der Zeit auch Hundetrainerin geworden, nachdem ich bei Mera angefangen hatte und durfte dann berufsbegleitend die Ausbildung machen. Bin auch nach Paragraph 11 Tierschutzgesetz zugelassen. Das Thema Hund ist einfach ganz, ganz, ganz präsent in meinem Leben.
Immer wenn es zu privat wird, sagst du es einfach. Aber jetzt muss ich fragen, was sind Hunde für dich?
Hunde sind einfach so unglaublich viel für mich. Hunde sind enge Freunde. Hunde sind Lebensbegleiter. Hunde bringen einen zum Lachen, holen einen auch mal aus traurigen Situationen raus. Hunde machen mich aktiv. Ich gehe raus bei Wind und Wetter. Ich kann jedem nur empfehlen, über das Thema Hund nachzudenken. Ja.
Gefällt mir. Und du sagst es, Hunde sind sehr gute Freunde. Und wenn wir es vergleichen von Mensch zu Mensch, wenn ich meine sehr guten Freunde einlade, dann mache ich für die ein sehr gutes Essen.
Ja.
Und mittlerweile ist es dann ja auch, hast du vorhin schon gesagt, in der Hundewelt oder generell in der Tierwelt eigentlich nichts anderes mehr. Die Mehrzahl der Menschen achtet darauf, dass ihre Tiere ernährungstechnisch sehr gut versorgt sind.
Absolut. Seitdem wir gutes Fertigfutter auf dem Markt haben für Hunde und Katzen, ist die Lebenserwartung tatsächlich gestiegen der Tiere. Denn man kann sich das gut vorstellen. Früher haben gerade so, ich denke jetzt an Bauernhofhunde, haben das bekommen, was so an Resten übrig war. Und natürlich ist es nie zu 100% ausgewogen. Und wenn ich aber ein gutes Fertigfutter nehme, was ein Alleinfuttermittel ist, dann ist da alles drin, was der Hund braucht. Und du hast es vorhin schon selber gesagt, vorab, es ist insgesamt ausgewogener sogar letzten Endes, als wenn wir so sagen, heute esse ich mal dies, heute morgen esse ich das.
Ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann. Ich gucke in mein Leben, heute esse ich mal Reis, morgen esse ich mal Nudeln. Am dritten Tag haben wir noch ein paar Reste, daraus machen wir dann irgendeine so komische gemischte Pfanne.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass sich da jeder wiederfindet in der Antwort, die du da gegeben hast. Und im Gegensatz dazu, sagst du, ist ein sehr gutes Hundefutter so ausgewogen, dass der Hund alles bekommt, was er braucht oder was sein Körper braucht.
Absolut. Und da gibt es heutzutage europaweite Richtlinien, die von Herstellern eingehalten werden. Die sind immer jedes Jahr auf dem allerneuesten Stand der Wissenschaft. Wie viel Protein braucht ein Hund? Wie viel Fett braucht ein Hund? Je nach Aktivitätsgrad, je nach Alter. Das spielt alles immer mit da rein. Welche Mineralstoffe, welche Vitamine, in welchen Dosierungen sollte er bekommen? Und auf all das wird in einem guten Fertigfutter geachtet.
Das ist ja verrückt. Das wusste ich nicht, dass das europaweit quasi geregelt ist. Das heißt, das ist bindend für jeden Futtermittelhersteller dann?
Das ist insofern für uns bindend, weil wir gerne allein Futtermittel herstellen möchten. Ne? Ein Futtermittel, was in sich ausgewogen ist, wo ein Hund sich ein Leben lang von ernähren kann, ohne dass er in irgendeinen Mangel rutscht. Es ist nicht bindend, das für sich zu nutzen, aber dann ist es eben kein Alleinfuttermittel, sondern es ist ein sogenanntes Ergänzungsfuttermittel, in sich nicht ausgewogen, und auch das kann man theoretisch auf den Markt bringen.
Ja. Das ist ja schon super spannend. Das heißt, wir können jetzt schon mal jeden dazu einladen, einmal auf seinen Sack oder auf seine Dose zu schauen, ob da drauf steht, dass es ein Alleinfuttermittel ist oder eben keins.
Richtig, genau. Das ist eben das, in Anführungsstrichen, das Gütesiegel. Ich habe die Garantie, dass es in sich ausgewogen ist.
Wir müssen mal ein bisschen von unserem Skript abweichen, weil hier sind so viele andere, so spannende Themen. Wie wird das denn überprüft? Kommt da jemand zu euch in die Produktion und guckt sich an, ob dieses Mischverhältnis von all diesen Vorgaben dann eingehalten wird?
Das fertige Produkt wird oft überprüft, ne? Also es gibt Überprüfungen von Veterinärämtern zum Beispiel, mal angekündigt, mal unangekündigt, und da wird sowas gecheckt. Und letzten Endes ist das eben die Sicherstellung, dass es auch so eingehalten wird.
Verrückt. Was ist deine Aufgabe in diesem ganzen Prozess?
Also ich bin zum einen, bin ich die Ernährungsberaterin bei Mera oder eine der Ernährungsberaterinnen bei Mera. Wir haben ein tolles Team. Wir haben zum Beispiel eine Tierärztin mit im Team, die guckt mehr so auf die körperlichen Gegebenheiten. Dann haben wir eine Kollegin, die entsprechend für die Technik zuständig ist. Das heißt, es kann ja auch mal sowas sein, wie mein Paket ist verschwunden, helft mir bitte. Und dann gibt es mich, die das Augenmerk am meisten so auf den physiologischen, biologischen Prozessen hat bei der Ernährung von Hund und Katze. Und meine Aufgabe ist es eben, Menschen rufen uns an oder schreiben uns eine E-Mail, treten mit ihren Fragen oder mit ihren Problemen an uns heran. Und dann ist es eben meine Aufgabe, das passende und das gute Futter für den jeweiligen Hund oder die jeweilige Katze zu finden.
Super spannend, den Prozess kenne ich ja, denn als ich zu Mera gekommen bin, haben wir ja auch für meine Hunde das jeweils richtige Futter gesucht. Mhm. Jetzt glaube ich, bin ich nicht so schlecht in der Materie drin, sodass ich glaube schon selber ein bisschen was auf Futtermittelsäcken für mich herauslesen zu können. Und trotzdem ist es immer wieder spannend, mit euch Experten da reinzugehen. Und insbesondere, also super spannend fand ich dann den Prozess. Ich habe eine ältere oder eine sehr alte kleine Terrierhündin hier. Mhm. Und für die haben wir wirklich jetzt ein Futter gefunden, was die wieder komplett weghaut, mit Freude. Irre. Also diese Unterscheidung von dem, was im Napf ist, finde ich großartig. Und ich habe dann für mich, jetzt schlagt ihr gleich alle die Hände über dem Kopf zusammen, aber ich habe dann wirklich den Test gemacht und habe auch mal wieder andere Sachen da reingepackt. Das frisst die nicht.
Ja.
Die nimmt dann ein, zwei Brocken, kaut die, und als wenn alles in ihrem Körper sagt, nein, das ist nicht für mich gut, lässt die das liegen.
Absolut. Hunde haben da ein sehr, sehr feines Gespür für, Katzen auch. Die wissen einfach, was ihnen gut tut, was ihnen gut schmeckt. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, auch ein schmackhaftes Futter zu machen. Ne? Was nützt das beste Futter, wenn es nicht gefressen wird? Und ja.
Finde ich super spannend. Sorry, dass ich reingehe, aber finde ich super spannend, weil ich gerade auf Instagram gestern gesehen habe, wahrscheinlich, weil das mein Algorithmus alles auf Hundefutter ausgesät war, weil ich mich so vorbereitet habe für uns beide heute. Ich habe, jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, es heißt Futterdeo, was man über das Futter rüber machen kann, damit es angeblich besser riecht und dann besser schmeckt. Und da habe ich schon gedacht, wie wild ist das denn?
Ja,
also.
Das ist tatsächlich wild, ja. Auf der anderen Seite muss man auch, also ich würde jetzt nicht die Verknüpfung zu einem Deo machen, das ist für mich ein bisschen zu chemisch, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ne? Aber tatsächlich ist es so, und das machen auch alle Hersteller, dass die Fettlösung, die in so ein Futter auf jeden Fall rein muss, weil ne, das Tier braucht auch Fett, die wird hinterher von außen auf die Krokette aufgesprüht. Und Fett ist Geschmacksträger, und deshalb wird so ein Futter auch dadurch schmackhafter. Es hat zum einen hat das technologische Hintergründe, ne, die Maschine kommt damit nicht zurecht, wenn da zu viel Fett drin ist, deshalb wird es auch außen aufgesprüht, aber es muss natürlich auch schmackhaft sein, und das erreicht man eben damit, dass man diese Fettlösung von außen auf die Krokette sprüht nach der Herstellung.
Das ist der Grund, warum wir immer so leicht schmierige Finger haben, wenn wir es anfassen.
Ja, richtig. Mhm.
Alles klar. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, dass Hunde alles brauchen. Was ist dieses alles?
Das alles ist eine ausgewogene Balance zwischen Protein, Fett und Kohlenhydraten. Das ist erstmal die Basis, ne? Und da hängt es davon ab, was für einen Hund habe ich auch überhaupt, ne? Also wenn ich einen Hund habe, der im Wachstum ist, dann braucht er wesentlich mehr Protein, weil der noch Körpersubstanz aufbauen muss, ne? Der muss Muskulatur aufbauen, der muss größer werden, all das benötigt Protein. Der braucht Fett als Energieträger, um agil zu sein. Das andere krasse Gegenteil ist eben der Senior, der dann letzten Endes viel, viel weniger an Protein und Fett benötigt als ein junges Tier, als ein agiles, aktives Tier. Nicht zu wenig Protein, muss ich auch dazu sagen. Eine Muskulatur muss erhalten bleiben. Mhm. Und auf all diese Dinge muss man erstmal achten. Das ist die Basis. Und dann geht's an so Feinheiten wie, wie ist überhaupt in den einzelnen Lebensphasen der Bedarf an unterschiedlichen Vitaminen. Auch da, das ältere Tier braucht ein bisschen mehr Vitamine, um die Zellsubstanz zu erhalten, und kann auch die Vitamine nicht mehr so gut verarbeiten wie ein junges Tier. Wir müssen dann zum Beispiel, ich bleibe jetzt beim Senior, wir müssen mit dem Phosphorgehalt runtergehen, um Arterienverkalkung vorzubeugen, um die Nieren zu entlasten. Und auf all diese Dinge wird eben geachtet bei einem guten Futter, was in sich ausgewogen als Alleinfuttermittel steht.
Glaubst du, es reicht im Jahr 2025 als Halter oder Halterin, lediglich auf den Sack zu schauen und zu gucken, ich habe jetzt einen Welpen, ich kaufe Welpenfutter, ich habe einen Erwachsenenhund, ich kaufe halt Erwachsenenfutter, ich habe einen Sporthund, dann kaufe ich halt irgendwie das High-Energy-Futter und jetzt habe ich den Senior, jetzt kaufe ich das Senior-Futter. Reicht das oder sollte ich da viel tiefer reingehen?
Also es schadet natürlich nicht, da tiefer mit einzusteigen, denn die einzelnen Hersteller haben natürlich auch eine unterschiedliche Vorstellung davon, was ist jetzt Aktivität zum Beispiel. Ne? Mhm. Ist mein Hund schon ein Sporthund, weil ich einmal in der Woche auf den Hundeplatz gehe und der da für eine Stunde ein bisschen aktiver ist? Oder ist ein Sporthund vielleicht sogar erst derjenige, der wirklich einen Job hat, also der als Hütehund arbeitet an der Herde zum Beispiel oder ein Polizeihund ist oder so. Ne? Und da ist es wichtig, dann wirklich auch mal auf den Sack zu gucken, wie hoch ist denn eigentlich so ein Proteingehalt, wie hoch ist der Fettgehalt, passt das überhaupt wirklich zu meinem Hund? Oder sollte ich vielleicht in diesem Rahmen nochmal so ein bisschen mich bewegen?
Wann ist man nach deiner Definition ein Sporthund?
Nach meiner Definition ist man ein aktiver Hund, wenn man so 2 bis 3 Mal pro Woche mit dem Hund Sport macht, auch ordentlich Sport macht. Die nächste Kategorie wäre für mich ein Hochleistungshund. Das heißt so Schlittenhund, auch da wieder Hütehund an der Herde. Das wäre so meine Kategorie.
Crazy. Ich finde es so spannend, weil alles, was du sagst, macht ja in dem Moment, wo ich es höre, total Sinn. Aber über die wenigsten Dinge informiert man sich ja vorher, sondern meistens erst, wenn ein Problem auftaucht. Dann wird einem im Rückblick immer klar, ach Mist, ist ja klar, du hast jetzt eben gesagt, bei den Senioren, wir müssen auf die Verkalkung achten. Mhm. Macht ja total Sinn. Aber in der Regel fange ich ja erst an, mich damit zu beschäftigen, wenn der Tierarzt mir sagt, oh, ich glaube, wir haben hier eine Verkalkung.
Absolut, ja. Absolut. Also da finde ich auch, man kann nicht früh genug mit einem Seniorfutter anfangen. Also klar, man muss jetzt nicht einem 3-jährigen Hund ein Seniorfutter geben, ist ja ganz klar. Aber ich bin auch sehr früh auf ein Seniorfutter umgestiegen, denn im Blut sieht man Probleme erst relativ spät. Dem möchte ich ja vorbeugen. Ich möchte ja gar nicht erst, dass es so weit kommt, dass es so schlimm ist, dass man im Blut was sehen kann. Und deshalb lieber ein bisschen früher reagieren und die Nieren schon mal entlasten bei einem älteren Hund, das Herz entlasten etc.
Wenn wir in der Historie ein bisschen zurückgehen, hat jeder Futtermittelhersteller wahrscheinlich irgendwann mal mit einem Futter angefangen.
Ja.
Wenn ich mir heute Produktpaletten angucke, ist das ja wirklich wild. Ja. Wir haben natürlich zum einen das, was wir gerade hatten, unterschiedliche Altersstufen. Wir haben aber heute, was in meiner Wahrnehmung immer mehr wert, auch Allergikerhunde und Hunde, die besondere Bedarfe mitbringen. Bedürfnisse, lassen wir mal so, auf die man eingehen muss. Wie rum funktioniert das Spiel? Also wie viele Hunde muss es geben, bevor ihr anfangt, auf diesen Bedarf zu reagieren?
Letzten Endes kommen diese Probleme viel, viel häufiger vor, als man denkt. Das heißt, der Bedarf ist da. Gerade so das Thema Allergien steigt immer weiter. Das hat was damit zu tun, dass zum einen unser Genpool bei Hunden nicht mehr so divers ist. Das heißt, Allergien werden auch weiter vererbt. Aber das hat natürlich auch wieder, und da können wir wieder den Bogen zur Beziehung schlagen, was damit zu tun, dass wir viel, viel aufmerksamer sind, wie es meinem Tier überhaupt gerade geht. Ne? Früher war es sicherlich nicht so, dass der Landwirt gesagt hat, der Schäferhund hat sich heute 5-mal mehr gekratzt, deshalb gehe ich damit zum Tierarzt. Heute ist das eine ganz andere Beziehung, ohne das jetzt werten zu wollen, was von beidem besser oder schlechter ist. Aber diese Aufmerksamkeit ist da und deshalb ist natürlich auch der Wunsch bei den Menschen gegeben, da dann entsprechend reagieren zu können. Und da kommen wir als Futtermittelhersteller eben ins Spiel, um da Linderung zu verschaffen.
Dass du Ahnung von all dem hast, was du sagst, das merkt man. Die Frage ist, wie wird man so eine Expertin? Also ja, du studierst Biologie, sagst aber selbst, dass du, bevor du bei Mera angefangen hast, zu Hundefutter eigentlich keinen Kontakt hattest. Woher heute dieses ganze Fachwissen?
Zum einen kommt es tatsächlich aus dem Studium, denn Physiologie nimmt da einfach auch einen großen Raum ein in so einem Biologiestudium. Und da hast du dann die Basis. Und das ist auch super wichtig. Denn wenn ich Dinge einfach nur auswendig lerne und sie nicht verstehe, dann kann ich, wenn es auch nur zu einer kleinen Abweichung mal in den Fällen kommt, kann ich nicht adäquat reagieren. Und deshalb ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber ich habe natürlich auch, ich bin jetzt seit fast 10 Jahren bei Mera, in dieser Zeit weitergelernt, von Kollegen weitergelernt, aus Fachbüchern weitergelernt. Also Stillstand ist nie gut. Man sollte sich immer weiterbilden und immer wieder weiter nach vorne schauen, was sind auch wie sich diese Bedürfnisse, über die wir gesprochen haben, geändert haben. Ne? Sammelt sich dann im Laufe der Jahre diese Expertise an.
Wenn wir nochmal 10 Jahre nach vorne spulen, was glaubst du, wie haben sich dann die Bedürfnisse nochmal wieder verändert? Oder sind wir an einem Punkt, wo du sagst, boah, eigentlich ist alles abgedeckt. Ich glaube, ab jetzt geht es nur noch darum, jeden so gut wie möglich auf sein Futter einzustellen, damit er den größten Mehrwert von dem schon vorhandenen Futter für sich rausziehen kann.
Ich glaube, beides ist richtig. Also der Punkt, dass wir weiterhin dabei bleiben werden, dass wir das Futter auf die Bedürfnisse der Tiere anpassen, das wird so bleiben. Da bin ich ganz sicher. Aber in welchen Facetten das passiert, da kann sich durchaus auch noch was tun. Zum einen, weil natürlich auch die Entwicklung von Bedürfnissen nicht stillsteht. Also wie gesagt, ne, die Allergien haben zugenommen im Laufe der letzten Jahre. Die Erkrankungen, auch ne, die Tiere werden auch immer älter. Deshalb gibt es da dann auch immer wieder neuere Bedürfnisse, auf die man eingehen kann und eingehen muss. Letzten Endes. Also ich glaube nicht, dass es da zu einem Stillstand jetzt kommt. Es wird sich einfach vielleicht punktuell verlagern.
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil wir beide dafür sehr wahrscheinlich keine Lösung haben werden. Wie können wir damit umgehen, dass einigen Menschen, und ich weiß nicht, wie viele das sind, dann einfach das Geld fehlt, um qualitativ so gutes Futter zu kaufen, wie sie für ihre Hunde bräuchten? Hast du so 1-2 Tipps, was ich mit einem geringeren Budget, ohne dass ich das jetzt böse meine, meinem Hund Gutes tun kann, um das ein bisschen auszugleichen?
Ja, letzten Endes muss ich gucken, wo ist gerade der Schmerzpunkt. Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der jetzt nicht unter Allergien leidet, aber zum Beispiel Schwierigkeiten mit den Gelenken hat, dann kann ich ohne Probleme bei einem günstigeren Futter bleiben und kann aber gucken, dass ich das Futter ein bisschen ergänze mit einem Nahrungsergänzungsmittel, was dann eben auf die Gelenke abgestimmt ist. Ne? Also in die Richtung kann man gucken.
Jetzt habe ich schon ein paar Fragen an dich gestellt. Jetzt hören uns hier heute relativ viele zu. Was kann denn jetzt jeder Einzelne, der hier zuhört und sich denkt, ey Jan, du hättest noch die und die Frage stellen müssen, weil die brauche ich für meinen Hund. Was kann der oder diejenige jetzt tun, um ihre eigenen Fragen an dich zu stellen?
Ja, jeder, der jetzt eine Frage hat, darf sich immer, immer gerne bei uns melden. Wir stellen die Kontaktdaten und auch unsere Öffnungszeiten gerne in die Shownotes rein. Und die Menschen, die jetzt eine Frage oder ein Problem haben, die dürfen sehr gerne entweder eine E-Mail schreiben oder auch direkt bei uns anrufen. Dann werde entweder ich ans Telefon gehen oder eine meiner Kolleginnen und dann werde ich sehr, sehr gerne helfen.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil das in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Ich höre jetzt hier diesen Podcast und mir geht es jetzt gar nicht darum, hier Mera extrem gut aussehen zu lassen. Aber ich höre das jetzt und ich habe eine Frage. Dann darf ich euch einfach anrufen und ihr beratet mich hingehend dem perfekten Futter für meinen Hund?
Absolut, ja, so ist es.
Irre.
Ohne vorherigen Termin. Es kann natürlich mal sein, dass eine von uns gerade im Gespräch ist. Dann rufen wir aber auf jeden Fall zurück. Also dann lasst ihr einfach eure Kontaktdaten da und dann melden wir uns bei euch.
Crazy, dass es sowas noch gibt, finde ich großartig. Denn am Anfang eines jeden Prozesses steht ja im Prinzip, sich die Infos zu sammeln, damit ich überhaupt zu einer Entscheidung kommen kann.
Absolut, ja. Das ist auch das, was wir in diesen Beratungen tun. Das allererste ist, ich werde vermutlich einen ganzen Haufen Fragen stellen, wenn sich jetzt jemand bei mir meldet.
Kann ich bestätigen.
Weil es eben so unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Ne? Also ich muss wissen, wie alt ist der Hund? Was ist es für eine Rasse? Bedeutet, in welcher Lebensphase ist dieser Hund? Ne? Je älter, desto früher Senior etc. Es geht mir darum zu wissen, okay, wie ist die Statur? Untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig, was tatsächlich auch ja hin und wieder mal ein Thema sein kann. Liegen irgendwelche Allergien vor? Wie ist das Aktivitätsniveau des Tieres? Und gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Und all das spielt dann mit rein bei der entsprechenden Futterwahl.
Crazy. Wenn ihr dann in dem Termin zu dem Ergebnis kommen solltet, dass Mera nicht das richtige Produkt für den Hund hat, was empfehlt ihr dann? Ist ja eine super spannende Frage, weil es ja schon, so ehrlich müssen wir ja sein, ein Angebot von einem Unternehmen ist, was Geld damit verdient, sein Futter zu verkaufen, was ja vollkommen legitim ist. Aber wenn in der Beratung jetzt wirklich rauskommt, Hund XY ist so speziell, ihr könnt nichts anbieten, was empfehlt ihr dann?
Kommt selten vor, da unsere Produktpalette ja sehr, sehr breit aufgestellt ist.
Kann ich auch bestätigen.
Aber es kommt immer mal wieder vor. Und da scheuen wir uns auch nicht, dann zu sagen, alles klar, hier müssen wir einen Cut machen. Und manchmal kommt es sogar vor, dass wir dann einen Mitbewerber empfehlen, weil wir wissen, an dem Punkt können wir nicht helfen. Wir wollen aber natürlich das Allerbeste für das entsprechende Tier. Und dann empfehlen wir auch mal ein Produkt von einem Mitbewerber.
Und das, also ich habe ein bisschen mit dieser Antwort gerechnet, weil das einer der Punkte ist, die ich so großartig an diesem Unternehmen finde. Und nicht umsonst heißt ja auch dieser Podcast The Pet Food Family. Und für mich überwiegt in dem Wort Family. Und der Hund gehört, und du hast es heute auch schon mehrmals gesagt, einfach zur Familie. Und dann geht es nicht darum, die 3 Euro mehr in die Tasche zu stecken, sondern dafür zu sorgen, dass es dem Familienmitglied gut geht. Und das schätze ich so sehr an diesem Unternehmen. Ich kann es gar nicht sagen, wie sehr, weil ich es so großartig finde.
Absolut, ne? Also Familie hört nicht im Unternehmen auch, obwohl wir da auch einen sehr familiären Umgang miteinander haben, sondern wir beziehen natürlich auch unsere Kunden in das Thema Familie ein. Und deshalb ist es uns einfach so wichtig, das Bestmögliche für den Kunden und für das Tier entsprechend hinterher rauszuholen. Ja, es liegt uns wirklich tatsächlich sehr am Herzen.
Und ich finde, das glaubt man euch. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Vielen Dank, ja.
Jetzt würde ich natürlich total gerne mal eine Woche Mäuschen spielen und bei diesen ganzen Telefonaten mit meinen Kopfhörern neben euch sitzen und hören, was da so für skurrile Fragen gestellt werden.
Ja, also ich kann nachher vielleicht mal ein, zwei skurrile Geschichten erzählen. Skurrile Fragen, kommen letzten Endes nicht vor. Auch das ist wieder was, also die Menschen wenden sich ja vertrauensvoll an uns. Und da ist immer zumindest ein Problem, eine Frage oder manchmal sogar ein richtiger Leidensweg dahinter. Und deshalb ist es nie so, dass wir da irgendetwas lustig oder komisch dran finden, sondern es ist immer ein Fall, bei dem wir Menschen helfen wollen. Und deshalb können Sie sich auch immer vertrauensvoll an uns wenden.
Ich glaube, dass man das wirklich nicht unterschätzen darf, mit welchem Leidensdruck einige Leute bei euch anrufen, oder?
Absolut. Also es gibt Kunden, die manchmal schon 20, 30 Futtersorten ausprobiert
Nein.
haben. Und ja, das kommt gar nicht so selten vor. Und da ist man oftmals der letzte Strohhalm, an den sich geklammert wird. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, was das auch dann für die Menschen bedeutet. Ne? Familienmitglied, die lieben ihren Hund. Viele Menschen sagen zu mir, ich hätte es lieber selber, als dass es meinen Hund hat, weil ich es ihnen nicht erklären kann. Deshalb ist es immer gut, wenn wir da dann entsprechend eine Lösung miteinander finden können, auch mit den behandelnden Tierärzten. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist keine tierärztliche Beratung, die wir durchführen, sondern wir finden das Futter, das der Tierarzt empfiehlt.
Ah, okay. Das ist ja auch nochmal eine sehr, sehr gute oder wichtige Ergänzung zu all dem, was du eben schon gesagt hast.
Absolut.
Immer wenn es um das Thema geht, ist das für mich total schwer. Und ich klopfe jetzt hier mal dreimal auf Holz, weil ich das in meinem ganzen Leben mit noch keinem Hund hatte, dass der irgendein Problem hatte. Jetzt nehme ich mal die kleine Terrierhündin raus, die einfach aufgrund dessen, dass sie alt geworden ist, im Futter umgestellt wurde. Was auch schon ein Prozess war, deswegen kann ich ein ganz kleines bisschen nachvollziehen, wie es ist, wenn du über Wochen dabei zuguckst, wie dein Hund nicht mehr ordentlich frisst und es dauert, bis du was findest, wo sie wieder gerne einfach ihr Futter aufnimmt und du das Gefühl hast, cool, die freut sich wieder darauf, dass es Essen gibt und steht da nicht und denkt sich, oh mein Gott, nicht schon wieder. Aber diese ganz großen Leidensgeschichten musste ich selber glücklicherweise noch nie durchmachen, deswegen probiere ich mir immer nur vorzustellen, wie schwer das sein muss, wenn du das zu Hause als Problem hast.
Absolut.
Ganz, ganz schlimm. Also deswegen finde ich es umso großartiger, dass es dann Anlaufstellen gibt, wo einem geholfen wird. Jetzt müssen wir den Turn kriegen. Es muss ein bisschen lustig werden, weil ich vorhin schon gesagt habe, du hast gesagt, du kannst uns skurrile Geschichten erzählen. Skurrile Fragen gibt es nicht, finde ich großartig. Also mit jeder Frage, ruf da an. Das ist bierernst gemeint. Aber wenn ihr eine skurrile Geschichte habt, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir die hier auspacken.
Ich glaube auch, dass die entsprechenden Kunden, die betroffen waren, das mit sehr viel Humor nehmen, wenn sie sich jetzt wiedererkennen sollten.
Werbung. Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Mera ist mein Partner hier im Podcast und sorgt dafür, dass das Ganze technisch läuft. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Ich habe mit der lieben Annika von Mera schon vor einer Weile ein Beratungsgespräch für mein Hunderudel geführt und es hat sich wirklich gelohnt. Meine älteste Hündin hat zuletzt richtig schlecht gefressen. Einmal kurz mit Annika gequatscht, das Futter umgestellt und zack, zack, sie frisst wieder. Und das mit Begeisterung. Das Beste, auch du kannst dich jederzeit kostenlos von Annika und ihrem Team aus Ernährungsexpertinnen beraten lassen. Die Kontaktdaten dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt aufgepasst! Die ersten 100 Hörerinnen bekommen mit unserem exklusiven Code ein Geschenkpaket mit leckeren Schmeckis für ihre Hunde. komplett gratis und versandkostenfrei. Einfach schnell sein. Kundenkonto erstellen, den Code TPF100 auf mera-petfood.com eingeben und gratis Paket sichern, solange der Vorrat reicht. Alle Details findest du in den Shownotes. Viel Spaß damit und jetzt weiter zu unserer heutigen Folge.
Also ich habe zwei sehr, sehr süße, lustige Geschichten. Und zwar bin ich bei Mera auch für die Reklamationsbearbeitung zuständig. Und wenn man mal irgendein Problem mit dem Futter hat, dann darf man sich auch sehr gerne vertrauensvoll an mich wenden. Und dann kommt es gar nicht so selten vor, dass ich auch mal nach einer Probe aus dem Originalsack frage. Weil ich möchte wissen, worum es geht. Und das war auch...
Okay, du nimmst das schon ernst.
Absolut. Wir prüfen jede einzelne Reklamation. Wir haben Rückstellmuster von jeder einzelnen Charge, von jeder einzelnen Zutat aus diesen Chargen, damit wir eine lückenlose Rückverfolgbarkeit haben. Und wenn es zu einem Problem kommt, dann wird das auch sehr, sehr akribisch und sehr genau und in jedem einzelnen Fall geprüft.
Verrückt.
Ja, und so war es eben damals auch. Und da habe ich bei unserem Rückstellmuster nichts Auffälliges sehen können. Es ging da um Größenschwankungen und habe dann eben die Familie gebeten, mir 200 Gramm davon zuzuschicken. Und das kam dann auch per Post an. Und wir haben im Eingangsbereich haben wir Postfächer, wo das dann einsortiert wird, je nach Person. Und zu dieser Zeit hatten wir einen Labrador im Eingangsbereich als Bürohund sitzen.
Ich kann ahnen,
ich
was
glaube, du ahnst, worauf es hinausläuft. Sally lief fröhlich an den Postfächern vorbei und hat eben diese eingeschickte Probe komplett aufgefressen. Das heißt, ich konnte nicht mehr prüfen. Hab dann, ich war komplett ehrlich mit den Menschen, was passiert ist. Hab denen ein Foto von Sally zugeschickt und die fanden ist herrlich und haben sich kaputt gelacht darüber. Und wir haben den Test am lebenden Objekt gemacht. Sally ging es super gut hinterher. Also es war alles in Ordnung. Und sowas kann eben auch passieren, ja.
Voll, aber super witzig. Super witzig.
Ja.
Crazy. Ja. Ein weiteres Feld, was ich gerne mit dir aufmachen würde, weil mich das in meiner Arbeit Woche für Woche immer wieder trifft. Und ich in der Vorbereitung natürlich mit Kolleginnen und Kollegen von dir sprechen durfte, die dich deutlich besser kennen als ich, was wir hoffentlich in Zukunft ändern werden.
Ja.
Und die haben mir verraten, du bist ein Experte, wenn es um Mythen rund um das Thema Hundefutter geht.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir jetzt sagen Mythen zum Thema Hundefutter, hat jeder sofort ein, zwei Sätze in seinem Kopf, die er irgendwo schon mal gehört hat. Und wenn wir ehrlich sind, die niemand so richtig hinterfragt, die einfach seit 100 Jahren als gegeben irgendwo stehen.
Absolut. Mehrere wahrscheinlich, ja.
Ja, gehe ich stark von aus. Was ist der allergrößte Elefant im Raum, wenn es um Thema Hundefutter geht?
Also sicherlich dass der Hund ein reiner Fleischfresser ist. Das ist das, was auch immer gerne auf Social Media und überall verbreitet wird. Hoher Fleischanteil. Mein Hund ist ein Wolf im Hundepelz. Und das ist sicherlich der größte Mythos überhaupt. Denn tatsächlich ist es so, der Hund ist kein reiner Fleischfresser mehr, muss man sagen. Der Hund gehört zu den sogenannten, jetzt kommt ein schwieriges Wort, Carni-Omnivoren. Oder fakultativen Karnivoren bedeutet.
Das macht's besser.
Ja. Bedeutet beides das Gleiche. Der Hund ist ein Allesfresser mit einer Präferenz für Fleisch.
Okay.
Und der Hund hat sich einfach im Laufe der Evolution an unsere stärkehaltige Nahrung angepasst. Ne? Der Hund begleitet uns seit mindestens 20.000 Jahren. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, aber mindestens 20.000 Jahre. Und seitdem ernährt er sich eben auch von unseren Resten, die eben dann ab einem gewissen Punkt auch stärkehaltig waren. Und letzten Endes muss man sich das so vorstellen, 20.000 Jahre. Das ist eine Zeitspanne vom Neandertaler bis zum modernen Menschen. Und wir würden ja jetzt auch nicht den Neandertaler 1:1 mit uns heutzutage vergleichen. Und genauso ist es eben auch beim Hund. Er hat sich evolutionär einfach an unsere Nahrung angepasst und braucht jetzt diese Menge an Fleisch überhaupt nicht mehr. Man kann es auch ein bisschen am Gebiss sehen. Das Gebiss hat sich so ein bisschen in Richtung Allesfresser entwickelt. Und ja, deshalb spannend. Ein großer Mythos. Katze hingegen ist tatsächlich noch ein reiner Fleischfresser.
Ja, kann ich bestätigen. Finde ich witzig, dass das wirklich der größte Elefant im Raum ist. Hätte ich nämlich auch gesagt. Und zugleich wahrscheinlich das am meist diskutierteste Thema in dem Bereich. Ja. Ich selbst lebe so vegan, wie es mir möglich ist. Mhm. Und das darf jetzt jeder so auslegen, wie er das möchte. Und jetzt sagst du, der Hund ist ein Allesfresser mit der Präferenz für Fleisch. Mhm. Das ist jetzt auch eine Auslegungssache, wie stark eine Präferenz sein kann und wie viel es bedarf, um dem Genüge zu leisten. Mhm. Jetzt hat Mera ja auch ein veganes Produkt.
Ja.
Wie gehen wir dann mit der Präferenz für Fleisch um, wenn wir veganes Hundefutter füttern?
Mhm. Da rutschen wir so ein bisschen von der Ernährungsphysiologie in die Ethik, so nenne ich es jetzt mal rein. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. So empfinde ich es zumindest. Unser veganes Futter ist auch ein Alleinfuttermittel, in sich komplett ausgewogen. Das heißt, man hat die Garantie, dass der Hund mit diesem veganen Futter ausgewogen ernährt ist, sein Leben lang ohne in irgendeinen Mangel reinzurutschen. Das ist erstmal Fakt. Und wie man es dann hinterher für sich handhabt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ob man jetzt sagt, okay, ich mach mal 1-2 Veggie-Days pro Woche, einfach um dem Klima damit gut zu tun und um das Tierleid der Nutztiere auch entsprechend zu reduzieren. Es kann auch ein anderer Leidensdruck sein. Wir haben über Allergien gesprochen, ne? Mhm. Immer mehr Allergien gegen unterschiedlichste tierische Proteine. Auch das kann ein Grund sein, um ein veganes Futter zu wählen.
Zwei Schleifen in meinem Kopf. Du hast gesagt, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Da bin ich zu 100% bei dir und habe dann aber für mich immer diesen Zusatz, wir entscheiden ja nicht für uns selbst, sondern wir entscheiden für den Hund und wir können ihn einfach nicht fragen. Das ist so die erste Schleife. Dazu gibt es eigentlich gar keine weitere Frage. Die Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist eigentlich, wenn wir den kompletten Markt umstellen würden, glaubst du, dass wir Veränderung nicht heute, nicht morgen, aber in vielen, vielen Jahren bei den Hunden sehen würden? Du hast eben schon gesagt, Gebiss hat sich verändert, all diese Sachen passen sich an. Glaubst du, wir würden eine weitere Veränderung beim Hund bemerken, wenn wir den kompletten Markt umstellen würden?
Ja, das ist eine Frage der Evolution auch tatsächlich. Ja, also ich denke, dass es sicherlich dann weitere Anpassungen gäbe, letzten Endes. Dadurch, dass der Hund diese Nahrung aber nicht in roher, in Anführungsstrichen, Form aufnimmt, sondern die schon durchgegart ist, wird sich zumindest aus meiner Sicht am Verdauungstrakt an sich nichts ändern, aber vielleicht am sogenannten Enzym-Setup, also die Stärke verdauenden Enzyme werden sicherlich dann prominenter.
Gibt es Langzeitstudien über Hunde, die vegan ernährt wurden?
Nein, die gibt es nicht.
Schade.
Weil dieser ich nenne es jetzt mal Trend, diese Bewegung, sollte man es vielleicht lieber nennen, einfach noch nicht so lange existiert, auch die Tiere vegan zu ernähren. Das ist was im Laufe der Zeit sicherlich kommen wird, aber richtige Langzeitstudien gibt es dazu nicht.
Boah, eigentlich wollten wir lustig über Mythen sprechen und schon wieder sind wir so tief drin. Aber es zeigt ja einfach nur, was für ein wichtiges Thema es ist. Ich muss leider noch eine Frage dazu stellen.
Ja.
Wenn ich Hochleistungssportler habe oder auch normale Sportler, du hast es vorhin nochmal differenziert, wir nehmen mal diese beiden Gruppen, bekomme ich die auf dasselbe Level, wenn ich sie vegan ernähre?
Ja, es ist einfach nur eine Frage von Protein und Fettgehalt. Ob jetzt dieses Protein und dieses Fett aus tierischem aus tierischer Herkunft sind oder aus pflanzlicher Herkunft, ist für die Leistungsfähigkeit erstmal überhaupt nicht entscheidend.
Okay, crazy. Ich glaube, da konnte jeder schon mal was mitnehmen. Wir nehmen mal so einen anderen Satz, den ich super oft höre. Ja. Getreide ist schlecht für meinen Hund.
Ja, genau. Hör ich auch gerne mal. Letzten Endes sieht man das ja auch bei den Trends. Es gibt immer mehr getreidefreie Futter. Letzten Endes muss das gar nicht sein. Getreide wird total zu Unrecht verteufelt. Ja, wenn ich einen Allergiker habe, sagt die Statistik, dass es nicht selten eine Allergie gegen Weizen ist. Wenn ich aber einen völlig gesunden Hund habe, der keine Unverträglichkeiten oder Allergien hat, kann ich auch ohne Probleme ein Futter nehmen, was Getreide enthält. Ne, wir waren gerade bei der Stärkeverdaulichkeit. Das hängt auch so direkt miteinander zusammen. Der Hund kann mit Getreide super gut zurechtkommen, kann super gut da Energie rausziehen. Überhaupt kein Problem.
Verrückt. Woher kommt dieser Mythos? Weißt du das? Kann man das zurückverfolgen?
Naja, ich weiß es nicht zu 100%. Es gibt die Bewegung, den Hund als kleinen Wolf anzusehen. Und da geht man natürlich immer in die Richtung Fleisch und möglichst wenig pflanzliche Zutaten. Ich denke, dass es daher rührt.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Einen weiteren Satz, den ich oft höre, oder den man auch, so oft höre ich ihn gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ich lese ihn häufiger, wenn man sich mal in den sozialen Medien ein bisschen, also das ist ja wirklich wild, das müssen wir ja mal ehrlich sagen, man darf ja gar nichts mehr schreiben, dann löst du ja eine Debatte aus, die nicht mehr stoppbar ist, aber ich lese dann häufiger, dass ein Kritikpunkt ist, dass in Fertigfutter Kadaver und Schlachtabfälle verarbeitet werden. Und ja, dann frage ich mich, also erstmal, was sind Abfälle? Also haben wir vielleicht eine falsche Definition von dem Wort Abfall? Und was müsste, wenn wir diesem Mythos Glauben schenken, eigentlich rein anstatt Abfälle, wenn das nicht korrekt ist?
Genau. Ja, vielleicht muss man einmal vorab sagen, dass für die Produktion von unserem Hundefutter kein einziges Tier für sich extra geschlachtet wird. Ne? Und vielleicht kommt dieser Gedanke, es sind Abfälle auch daher. Ne? Es wird für Hundefutter nur das verwendet, was von Tieren stammt, die für die Lebensmittelproduktion geschlachtet wurden. Aber eben genau das, was der Mensch nicht mehr essen mag. Ne? Wenn das Fleisch ein bisschen durchzogen ist oder die Innereien zum Beispiel. Das möchte heutzutage keiner mehr essen. Und das wird eben für Tierfutter verwendet. Und aus ernährungsphysiologischer Sicht ist das sogar weitaus wertvoller, als wenn ich jetzt ein reines Filet und Muskelfleisch gebe, weil das eben viel, viel mineralstoffreicher, viel vitaminreicher ist. Ne? Von daher, ich glaube, daher kommt diese Idee, da kommen Abfälle rein, weil es eben das ist, was der Mensch nicht mehr essen möchte heutzutage. Früher hat man als Mensch all diese Dinge auch gegessen, ne? Aber heute ist es eben nicht mehr der Fall. Und ja, abgrenzen muss man da nochmal von den Tieren, die zum Beispiel jetzt verendet sind, weil sie krank waren etc., das ist auch wieder europaweites Recht. Die dürfen gar nicht mit ins Tierfutter reinkommen, sondern wirklich nur die Tiere, die für die Lebensmittelproduktion geschlachtet werden.
Das ist ja, das, also wieder so ein Moment, du sagst das, das macht total Sinn und ich denke mir, ja natürlich, genau so ist es, anders kann es ja gar nicht sein. Und sofort schlägt sich die Brücke in meinem Kopf. Bekommen wir in der menschlichen Welt eine extrem große Bewegung Richtung ich lebe vegan und es werden viel weniger Tiere dadurch geschlachtet, weil der Bedarf abnimmt, bekommt ihr ja in der Produktion sofort ein irgendwann vielleicht sogar massives Problem, an eure Zutaten zu kommen, wenn in so einem, also wenn einfach nicht mehr genug übrig bleibt, weil nicht mehr genug geschlachtet wird.
Das merkt man tatsächlich bei der Rohwarenbeschaffung. Zum Beispiel hatten wir auch einen Knick in der Corona-Pandemie. Da haben ganz viele Restaurants ja schließen müssen und dementsprechend war da kein Abnehmer mehr für die Filetstücke zum Beispiel. Und das hat sich eben dann auch auf den Hundefuttermarkt letzten Endes ausgewirkt. Aber wir haben natürlich Einkäufer, die sehr, sehr weitsichtig arbeiten und entsprechend auch agieren. Also es muss sich niemand jetzt Sorgen machen, dass es in einigen Jahren dann kein adäquates Hundefutter mehr gibt. Meine eigene persönliche Hoffnung ist, dass wir in der Forschung von klassischem Laborfleisch jetzt weiterkommen. Ne? Da kann man einfach lebende Zellen einem Tier entnehmen und die im Labor dann hochzüchten zu einem wertvollen Rohstoff Fleisch. Und das ist eben meine Hoffnung, dass das, wenn das günstiger wird, auch sich sehr positiv auf den Hundefuttermarkt auswirkt.
Cool, ich finde es so wertvoll, dass du das jetzt gesagt hast, weil es zeigt, es gibt immer noch mehr Wege als nur die zwei, die so mainstreammäßig vertreten werden. Ja. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen, uns mit all diesen kleinen Abzweigungen zu beschäftigen, die Alternativen bieten zu zwei extremen Bewegungen, wo wir doch heute eigentlich wissen, dass Extreme nie gut sind.
Mhm. Richtig, ja.
Jetzt hast du schon ein bisschen beantwortet, aber ein anderer Satz, mit dem ich häufiger konfrontiert wurde, und da muss ich jetzt gestehen, den ich selber auch lange geglaubt habe.
Das ist okay.
Je mehr Fleisch im Futter ist, desto besser ist das Futter.
Ja, immer mit der Einschränkung passend zum Hund. Ne? Wenn ich eben diesen Hochleistungssportler habe, den Schlittenhund, den Polizeihund, den Hütehund, der die Schafe hütet den ganzen Tag, dann kann das sogar richtig sein. Ne? Viel Fleisch bringt immer viel Protein und Fett mit sich. Und wenn ich einen Hund habe, der das braucht, ist das auch super so. Und dann sollte man das so auch machen. Ne? Aber das ist ja bei 90% der Leute nicht die Realität. Wir haben den klassischen Familienhund, der 1-2 Stunden Bewegung pro Tag hat. Und der ist damit total überfordert, wenn ich da solche hohen Mengen an Protein und Fett in den reinstecke, der kann, also bestenfalls wird er nur etwas zu dick dadurch, schlimmstenfalls kann das sogar aber auch gesundheitliche Schäden mit sich bringen. Also es gibt Hunde, die reagieren mit Juckreiz und Hotspots auf eine Überversorgung mit Protein zum Beispiel. Ne?
Wirklich?
Ja, absolut.
Crazy, habe ich noch nie gehört.
Mhm. Ja, für die Nieren zum Beispiel ist es auch nicht gut, wenn zum Beispiel schon so ein ganz leichter Nierenschaden vorhanden ist, der vielleicht im Blut noch gar nicht sichtbar ist, dann so viel Protein zu füttern, damit ist die Niere überfordert, weil alles, was an Protein nicht zum Aufbau von Körpersubstanz benötigt wird, wird über die Niere dann letzten Endes abgebaut und die wird dadurch belastet. Ne? Also deshalb ist so eine Nierendiät auch immer total proteinarm. Und all das sind Dinge, die man in Betracht ziehen muss. Meistens sollte ich lieber auf ein Futter zurückgreifen, was jetzt einen moderaten Protein- und Fettgehalt hat.
Würdest du sagen, lieber im Futter einen drunter bleiben, als aus Versehen einen drüber zu sein?
Total, ja. Lieber einen drunter bleiben, denn wenn ich jetzt ein Hochleistungsfutter habe, möchte das gerne geben und merke, okay, mein Hund wird zu dick, reduziere ich die Menge mal. Ne? Das kann man machen, bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn ich die Menge reduziere, reduziere ich natürlich auch die Menge an Mineralien und Vitaminen, die ich dem Hund zuführe und irgendwann kann er dann doch mal in einen Mangel reinkommen. Deshalb lieber einen Ticken weniger und runtergehen. Und wir wissen es doch selber, ne? Gewicht wieder abzunehmen ist viel, viel schwieriger, als dann wieder ein bisschen zuzunehmen, wenn man zu dünn geworden ist.
Oh, Damage, ich muss schon wieder sagen, kann ich bestätigen.
Ich auch.
Jetzt hast du gerade schon ein Wort gesagt und das ist ein nächster Mythos. Nämlich immer dann, wenn mein Hund Gras frisst, hat er eine Mangelerscheinung. Stimmt das?
Nee, also man muss sich ja mal überlegen, woraus Gras überhaupt besteht. Das sind Ballaststoffe und Wasser. Mehr ist da letzten Endes gar nicht drin. Und der Hund schafft es überhaupt nicht, durch Grasfressen irgendwas aufzunehmen, außer eben Ballaststoffe und Wasser. Letzten Endes muss man gucken, wie der Hund Gras frisst. Also wenn der anfängt, so richtig zu rupfen und Erde mitzufressen, dann sollte man mal überlegen, zum Tierarzt zu gehen. Das kann auf eine Übersäuerung hindeuten, der Hund dann mit dem Fressen von Erde entgegenwirken möchte. Aber in aller Regel fressen Hunde einfach nur Gras aus Lust. besonders gerne so im Frühjahr, wenn die so ganz frisch rauskommen, dann die frischen Spitzen abknabbern oder an einem heißen Sommertag auch gar nicht selten, um dann so ein bisschen Feuchtigkeit aufzunehmen, wenn man unterwegs ist. Ne? Und kann ich vielleicht direkt noch einen anderen Mythos mit abdecken? Wird ja oft gesagt, der Hund frisst Gras, um sich zu erbrechen.
Ja, stimmt, auch voll oft gehört.
Ja, ist tatsächlich nicht der Fall. Erstens führt das Grasfressen, gibt es eine Studie zu, in nur sehr, sehr seltenen Fällen zum Erbrechen. Und zweitens ist es so, dass es nicht so rum ist, dass der Hund Gras frisst, um zu erbrechen, sondern er bricht, damit es nicht zu einem Darmverschluss hinterher kommt, wenn dann so dicke Grasklumpen runtergeschluckt wurden. Das ist ein reiner Selbstschutz. Deshalb erbricht der Hund Gras, wenn er größere Mengen gefressen hat.
Das ist ja verrückt. Also, das macht wieder total Sinn, was du sagst. Aber der Rückschluss, dass mein Hund das Gras gefressen hat, weil er sich erbrechen musste, macht natürlich total Sinn, weil sie sich ja dann auch sehr häufig erbrechen. Erbrechen?
Genau,
ihr wisst, was ich meine. Ach, crazy. Ey, wir sind schon bei einer Stunde. Wir können hier 100 Jahre weitermachen. Das ist, wir machen das mal so. Vielleicht ist das eine coole Sache. Vielleicht sammeln wir wirklich mal in der Community Fragen oder andere Mythen oder sonst irgendwas. Und wenn du Bock hast, kommst du einfach nochmal wieder. Und wir spielen das Spiel hier noch ein zweites, drittes und viertes Mal. Das ist ja super interessant, super einfach alles nur.
Ja.
Wir machen aber zum Abschluss. Zum Abschluss müssen wir uns auch einmal noch um das kümmern, was hinten rauskommt.
Ja.
Ja, Freunde, ich werde nicht das böse Wort mit SCH sagen. Wir nennen es ganz akkurat Kot, ja? Ja. Ein Mythos, den ich häufig höre, umso größer der Haufen ist, umso schlechter kann der Hund das Futter verwerten.
Genau, wird häufig so gesagt. Man denkt dann, okay, großes Kotvolumen, der Hund konnte das alles nicht verdauen. Das stimmt aber nicht. Letzten Endes ist es ein Zeichen dafür, dass die Darmflora nicht ganz ideal zusammengesetzt ist. Denn im Darm funktioniert das so, der Körper zieht sich die Nährstoffe erstmal raus und hinterher im Enddarm, im Dickdarm, wird nochmal dem Kot Wasser entzogen. Und das machen eben die Bakterien der Darmflora. Und wenn die jetzt nicht mehr so ganz gut zusammengesetzt ist, so ganz günstig zusammengesetzt ist, schafft die es eben nicht mehr, da dem Kot das Wasser zu entziehen. Und so kommen dann eben diese voluminösen Kothaufen zustande. Die sind ja auch meistens ein bisschen matschiger als die festen, kompakten. Und da ist einfach eben noch zu viel Wasser drin. Und wenn man dann aber nochmal den Bogen zum Futter schlägt, wenn ich ein sehr hochwertiges Futter habe, ist da immer auch ein bisschen was für die Darmflora mit drin, zum Beispiel Inulin. Das ist ein Präbiotikum, was die guten Bakterien der Darmflora für sich nutzen können, um sich zu vermehren und dadurch krankmachende Bakterien verdrängen können. Und dann können die eben dem Kot gut das Wasser entziehen und der wird wieder kompakter. Aber mit der Verdaulichkeit, mit der reinen Verdaulichkeit, hat es in aller Regel nichts zu tun.
Deswegen braucht es eine gewisse Zeit bei einer Futterumstellung, bis ich eine Veränderung bemerke.
Absolut. Deshalb haben Hunde letzten Endes auch bei einer Futterumstellung meistens ein bisschen matschigeren Kot, weil die Darmflora sich daran gewöhnen muss und dass da jetzt plötzlich neue Zutaten im Futter drin sind.
Letzte Sache für heute und dann rocken wir das ab, weil du musst auch noch arbeiten irgendwann mal, ja?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Mythos ist, aber habe ich mich auch schon häufig mit Leuten drüber unterhalten und wir finden immer keine Antwort. Ist es für Hunde langweilig, wenn die jeden Tag dasselbe in ihren Napf bekommen?
Nein, überhaupt nicht. Letzten Endes ist der Hund noch da, kann man den Bogen zum Stammvater Wolf dann doch nochmal schlagen, ja durchaus auch gewöhnt, nur ein gewisses Repertoire vor sich zu haben. Und da muss man natürlich überhaupt nicht dann Geschmacksrichtungen wechseln. Ich bin sogar ein Fan davon, möglichst wenig unterschiedliche Fleischquellen anzubieten. Da kommt dann wieder das Thema Allergie mit ins Spiel, denn der Körper kann nur gegen die Proteine eine allergische Reaktion ausbilden, mit denen er schon mal zu tun hatte. Das heißt, wenn ich jetzt noch nicht 20 verschiedene Fleischsorten gefressen habe, dann habe ich, wenn sich mal eine Allergie gegen eine Fleischsorte entwickelt, immer noch ganz viele Alternativen, die ich für mich nutzen kann. Und deshalb würde ich persönlich meinen Hund immer nur mit 1, 2, 3, 4 unterschiedlichen Proteinquellen füttern, damit ich noch ganz viel in der Hinterhand habe, wenn mal irgendwas passiert.
Crazy, das habe ich noch nie gehört. Aber das ist ja so sinnvoll. Ja. Und ich lobe mich gerade so sehr selbst. Ich fütter mein Leben lang immer nur Rind.
Ja, super.
Auch das, es macht ja total Sinn, was du sagst. Eigentlich müsste man doch all diese Dinge, keine Ahnung wie, aber erfahren, bevor man seinen ersten Hund bekommt.
Total, ja.
Wir brauchen irgendwie eine Anleitung, wo Seite 3 bis 8 Fütterung von Hunden steht. Und da soll gar nicht draufstehen, was du kaufen sollst. Aber solche Sachen, ey, mach mal nicht jedes Fleisch innerhalb von einer Woche. Das ist nicht so cool, weil, und dann kommt die Begründung. Das versteht ja auch jeder.
Total. Oder vielleicht noch mal eine Kleinigkeit dazu, passt zum selben Thema. Wenn ich einen Hund habe, der über einen längeren Zeitraum unter Durchfall leidet, sei es wegen eines Infekts oder warum auch immer, Stress, keine Ahnung, dann wird die Darmschleimhaut, bekommt so Entzündungsherde und die wird durchlässiger für größere Proteinfragmente. Und das wiederum bedeutet, das Protein, was ich in der Zeit füttere, kann viel leichter ins Blut und das Immunsystem fängt an, sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich also einen Hund mit länger anhaltendem Durchfall habe, nutze ich ein sogenanntes Opferprotein. Also ein Protein, was jetzt nicht in jedem Hundefutter vorkommt, wo ich darauf in Anführungsstrichen verzichten kann, wenn er da später mal eine Allergie gegen entwickelt. Also das vielleicht auch nochmal als Tipp, so bei einer Durchfallerkrankung.
Wenn ich du wäre, würde ich mal ein Buch darüber schreiben.
Ja, vielleicht. Vielleicht soll ich das tun, ja.
Letzte Frage, weil ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen, weil der Zettel ist noch rappelvoll. Wir haben noch über keine Kauartikel, wir haben noch über nichts anderes gesprochen. Ja. Ich habe ja heute zugehört und ich rufe dich morgen auch an.
Ja.
Und ihr helft mir und dann wird alles super. Mhm. Im besten Fall. Was mache ich bei dem nächsten Hund, der bei mir einzieht? Nehme ich einfach von exakt demselben Futter dann einfach das Welpenfutter?
Also bestenfalls ruft man vorher erstmal an und lässt sich beraten. Ne? Das ist immer das Beste, was man machen kann. Weil 90% der Hunde passen vielleicht in Schema F rein, aber dann habe ich doch eventuell einen von den 10%, wo man doch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken muss. Eine bestimmte Rasse zum Beispiel. Und dann gibt es eben Sinn, sich vorab zu beraten zu lassen.
Annika, vielen, vielen Dank für alles, was du uns heute gegeben hast. Ich sage es dir zum 5. Mal, wir hören uns hier wieder. Das verspreche ich dir, egal ob du ja oder nein sagst. Du hast ja schon ja gesagt, weil da noch so viele Sachen offen sind und es so ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, heute hat jeder erstmal genug zum drüber nachdenken und zum Rausschreiben der Telefonnummer von dir aus den Shownotes.
Ja, sehr gerne.
Das wird arbeitsreich. Aber im besten Fall könnt ihr einfach ganz vielen helfen. Auch du darfst natürlich als kleines Dankeschön dafür, dass du uns heute hier deine Expertise und deine Zeit geschenkt hast, eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin und warum?
Das freut mich sehr. Da freue ich mich wirklich drüber. Ich hab das in einem Nebensatz am Anfang gesagt. Meine Hündin ist vor kurzem verstorben, ist jetzt heute genau 2 Wochen her. Und ich würde das gerne in liebevollem Gedenken an das Tierheim Camp Lindfort spenden, weil das der Tierschutzverein war, aus dem sie kam.
Nice. Ey, genau da geht es hin. Mit den besten Erinnerungen. Und lassen wir es mal so stehen, weil...
Herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und ganz viel tolle weitere Telefonate mit ganz vielen Menschen, denen ihr dann helfen könnt.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder, wenn du möchtest.
Ja, angenommen. Bis zum nächsten Mal.
Prima. Ja, danke. Tschüss.